willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Andrea Römmele zu Gast und freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Sie ist Professorin für Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft an der Hertie School of Governance. Und wir wollen über das Wahljahr 2024 in den USA sprechen und auch ein bisschen auf den Blick auf Deutschland miteinander besprechen. Schön, dass du heute zu Gast bist.
Ja, ich freue mich, mit dabei zu sein, Julia.
Ja, es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass wir miteinander sprechen können, denn eigentlich forschst du und lehrst und arbeitest in Berlin, in Deutschland, aber ganz aktuell bist du in LA. Das heißt, du bist in den Staaten gerade mit einem Fellowship beim Thomas Mann Haus. Und vielleicht kannst du zum Einstieg einfach mal sagen, was machst du da? Was ist denn eigentlich oder was umfasst dieses Fellowship, was du da bekleidest?
Ja, das mache ich sehr gerne, Julia. Das Thomas-Mann-Haus ist eine Begegnungsstätte am Pazifik. Also transatlantische Themen werden hier am Pazifik diskutiert. Thomas Mann hat dieses Haus 1942 bezogen. Er hat es gebaut und dann bezogen mit seiner Familie. Er musste ja Ende der 30er Jahre aus Deutschland fliehen und ist dann wie so viele andere deutsche Intellektuelle hier in Los Angeles gelandet. Hat hier 10 Jahre verbracht, von 1942 bis 1952. Die Bundesregierung hat dieses Haus, ich glaube, es war 2016, 2017, dann gekauft und umgewandelt in, man muss sich das vorstellen, wie ein Wissenschaftskolleg. Es können hier bis zu 5 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen, arbeiten, gemeinsam leben zu Jahresthemen, die eben im Vorfeld immer ausgegeben werden. Und für dieses Jahr ist das Thema Demokratie und Vulnerabilität. Weil, wie du ja auch gesagt hast, in diesem Jahr eben nicht nur die USA wählen, sondern über die Hälfte der Weltbevölkerung wählen in diesem Jahr. Und wir wissen alle, dass nichts weniger als die Demokratie eigentlich auf dem Prüfstand steht. Hier in den USA halten eigentlich alle total den Atem an, was die Wahlen anbelangt und nicht so sehr wegen den unterschiedlichen Themen, sondern die große Angst bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen, ist eben, schafft es Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten zu werden? Dass er Kandidat der Republikaner wird, ist sehr klar, auch wenn wir jetzt erst nächste Woche den Super Tuesday haben, aber die letzten Wahlen, die letzten Primaries waren ja schon fast sowas wie eine Krönungsmesse für Donald Trump. Und Donald Trump hat ja gesagt, sollte er wiedergewählt werden im November 2024, wird er den ersten Tag seiner Regentschaft ein Diktator sein. Wahrscheinlich wird er es noch weitere Tage und Monate sein. Und für Europa wären es sehr düstere Zeiten, für die USA allerdings auch.
Jetzt sind wir schon fast tief eingestiegen. Ich wollte noch die Zwischenfrage stellen, was du denn mit den USA oder was dich mit den USA eigentlich persönlich verbindet. Da gibt es ja auch noch eine Geschichte und dann kommen wir relativ schnell auch auf den US-Wahlkampf oder Vorwahlkampf, muss man sagen.
Ja, ich war schon immer, auch als Jugendliche, sehr interessiert an den USA. Und in meiner Generation war es jetzt auch, was das Studium anbelangt, was die akademische Literatur anbelangt, ich habe mich schon immer für Wahlen und Wahlkämpfe interessiert, war die USA einfach ein ganz interessanter Ort, auch zum Studieren. Ich bin in Stuttgart groß geworden, in den 70er und 80er Jahren. Und da waren natürlich auch die amerikanischen Soldatinnen und Soldaten extrem präsent, auch im Stadtbild. Und man hat sich mit denen auseinandergesetzt. Ich selbst habe zum Beispiel mit einer amerikanischen Soldatin regelmäßig Tennis gespielt. Und insofern war da einfach schon sehr früh ein persönliches Interesse. Ich habe dann in Heidelberg angefangen zu studieren und Heidelberg hatte in der Zeit in den 80er Jahren ein Austauschprogramm mit der Westküste, mit der Bay Area. Und so bin ich dann als Studentin in die USA gekommen und das Interesse ist eigentlich seitdem ungebrochen. Und wenn man als Forschungsthema auch Wahlkämpfe hat, dann muss der Blick einfach in die USA gehen, weil, wie es so schön heißt, immer the newest bells and whistles, was Wahlkampftechnologien anbelangt, eben hier immer stattfindet. Und ja, daher mein Interesse. Ich war das vielleicht noch abschließend als Studentin von 89 bis 92, fast 3 Jahre in der Bay Area, war 2012, 2013 als Fulbright-Professorin ein Jahr an der UC Santa Barbara und bin jetzt ein knappes halbes Jahr im Thomas-Mann-Haus. Und ich sage hier immer den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, I'm working my way south in California, also Bay Area, dann nach Santa Barbara und jetzt noch weiter südlich in Los Angeles.
Ja, sehr schön. Du hast es gerade gesagt, du hast ein professionelles Interesse und auch eine gehörige Expertise in Bezug auf die USA und eben auch diese private Verbindung oder persönliche Verbindung. Man könnte auch sagen, die USA sind für dich ein Sehnsuchtsort. Hat das durch die Entwicklung, auch durch die Präsidentschaft von Donald Trump, hat sich das verändert? Hat das abgenommen?
Also ich würde es mal ein bisschen eingrenzen. Kalifornien ist für mich ein Sehnsuchtsort, weil ich eben hier auch viel Zeit verbracht habe und diesen Staat wahnsinnig spannend und auch angenehm zum Leben finde, aber angenehm aus 2 Gründen. Erstens mal, weil er natürlich demokratisch regiert ist, ja, weil es ein sehr liberaler Staat ist, was nicht für alle Teile der USA gilt. Also ich glaube, ich würde mir momentan schwer tun, einen Forschungsaufenthalt beispielsweise in Florida zu haben. Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, dass wenn man als Stipendiatin hierher geht, mit in einem deutschen Sozialversicherungssystem verankert ist, dass es einem hier gut geht. Möchte man hier dauerhaft leben? Ich wüsste gar nicht, in was für einer Gehaltsklasse ich sein müsste, um hier ein einigermaßen angenehmes Leben haben zu können. Leben hier in Kalifornien ist unglaublich teuer. Es ist unglaublich teuer, wie sich das Familien mit 2, 3 Kindern, die dann auch noch durch ein amerikanisches College finanziert werden müssen, leisten können. Keine Ahnung, die Polarisierung hier im Land, die Kluft zwischen Arm und Reich ist enorm. Auch wenn man jetzt hier in Los Angeles durch die Stadt geht, die Anzahl der homeless people, also Menschen, die auf der Straße leben, ist enorm und es ist auch sehr erschreckend zu sehen.
Ja, du hast es gerade gesagt, die Polarisierung, auf die kommen wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen, wenn es um politische Polarisierung in der Gesellschaft geht. Was du gerade gezeichnet hast, ist ja die ökonomische oder die soziale Ungleichheit, die enorm ist. Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen drauf zu sprechen, tatsächlich auf das Wahljahr eben auch und was im Land gerade so vor sich geht. Joe Biden hat im Januar gesagt, es steht die Demokratie auf dem Wahlzettel. Es wird über die Freiheit entschieden. Du hast es eben so ähnlich auch formuliert. Er hat das nicht zufällig so gesagt, sondern hat es zum Jahrestag des Sturms auf das Kapitol vor 2 Jahren gesagt. Wie stehst du zu dieser Aussage? Wie würdest
Ja,
du
es ist so.
Mein Team
Hätte Joe Biden mich in seinem Wahlkampfteam, würde ich ihm dringend raten, diese Aussage anders zu framen. Noch brutaler zu framen. Ja, er hat vollkommen recht. Es steht die Demokratie auf dem Wahlzettel. Aber ich würde ihm raten, es brutaler zu formulieren und sagen, you have to vote against dictatorship and authoritarianism. Also, weil das nochmal viel krasser verdeutlicht, dass die USA sich dann unter einer erneuten Präsidentschaft Trump eigentlich in ein autoritäres System wandeln würden. Und dieser Against Authoritarianism, glaube ich, ist noch mal viel stärker. Ja. Und wenn man sich dieses wunderbare Buch unserer Kollegen Lewinsky und Daniel Ziblatt anschaut, Wie Demokratien sterben, How Democracies Die, dann beschreiben sie ja schon Dinge in dem Buch, die in den USA mittlerweile ja schon eingetreten sind. Ich meine, was Ziblatt und Lewinsky ja sagen, ist, Democracies die in darkness. Ja, die sterben im Dunkeln. Erstmal ganz langsam. Wir sehen es ganz lange Zeit gar nicht. Ja, du hast gerade den Sturm aufs Kapitol angesprochen im Januar 2021. Und was war da? Donald Trump hat seine Wahlniederlage nicht anerkannt. Ja, er hat die Regeln einer Demokratie nicht anerkannt. Eine der Grundregeln einer Demokratie ist, dass sich Regierungen dass Regierungen abgewählt werden, neue Regierungen gewählt werden, dass es einen Machtwechsel gibt. Und das hat er nicht anerkannt. Und wenn man eine der Grundregeln der Demokratie nicht anerkannt, dann entfernt man sich schon ganz weit. Was Donald Trump auch gemacht hat, ist, dass er, und auch das haben wir lange Zeit nicht so gesehen und auch nicht so wahrhaben wollen, dass er die Gerichte, und damit meine ich nicht nur den obersten Supreme Court, sondern auch Gerichte in den jeweiligen Bundesstaaten mit sehr politischen Besetzungen besetzt hat, die jetzt natürlich alle vielleicht greifen, wenn es zu seinen Anklagen vor dem obersten Supreme Court oder in den anderen Verfassungsgerichten auf Länderebene kommt. All das sind Dinge, die schleichend passiert sind. Und wie Ziblatt und Lewinsky sagen, Democracy is die in darkness. Und wir sind hier schon, ich meine, Demokratie ist ja kein 0-1-Kontinuum, wo 1 Demokratie ist und 0 ist Authoritarianism, sondern es bewegt sich ja immer so ein Stück weit hin und her auf diesem Kontinuum. Aber die USA ist schon ein ganzes Stück weit in Richtung autoritäreren Strukturen gerutscht.
Ja, konzeptionell hat Wolfgang Merkel die Embedded Democracy zum Beispiel vorgeschlagen, ne, wo das Wahlregime in der Mitte ist und dann geht es eben auch um sowas wie Rechtsstaatlichkeit, um partizipative Rechte, aber auch darum, dass man weiß, wer eigentlich regiert. Mir scheint, so wie du das gerade auch dargestellt hast, dass in den USA interessanterweise das Schreckgespenst eher der Sozialismus ist. Also wenn man da irgendwie nur in die Richtung kommt, dann gehen alle auf die Barrikaden, währenddessen Trumpismus, aber auch sowas wie Dictatorship, wie du es gerade gesagt hast. Diese Form von autoritärem Regieren, das ist für die US-Amerikaner aktuell vielleicht gar nicht das große Problem. Woran liegt das? Sind die Demokraten und Republikaner so extrem zerstritten? Man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass ja das Parteiensystem anders ist, als wir das aus Europa oder vor allem auch aus der Bundesrepublik kennen. Vielleicht kannst du das da auch noch mal eine kleine
Ja.
Einordnung zu
Ja,
geben.
klar, du hast vollkommen recht. Das Schreckgespenst in den USA war ganz lange Zeit der Kommunismus beziehungsweise der Sozialismus. Vielleicht da auch noch eine kurze Geschichte hier aus dem Thomas Mann Haus. Ich meine, Thomas Mann und seine Familie mussten aufgrund der Nazi-Herrschaft, der Nazi-Diktatur in den späten 30ern Deutschland verlassen. Und sind dann über Umwege hier in Los Angeles gelandet und haben aber dann 1952 die USA wiederum verlassen, weil Thomas Mann eine zu große Nähe zum Kommunismus vorgeworfen wurde. Ihm wurde zum Beispiel vorgeworfen, dass er in den 30er Jahren auch einen Moskau-Besuch durchgeführt hat, was er nie getan hat. Aber nachdem er praktisch aus der Nazi-Schreckensherrschaft geflohen ist, fiel ihm dann oder wurde ihm dann später der Kommunismus vorgeworfen, was für die Amerikaner immer das große Schreckgespenst war, während auch ganz lange Zeit eben während des Kalten Krieges. Die USA ist ein unheimlich starres Zwei-Parteien-System, was ein Produkt natürlich auch ihres Wahlsystems ist. The winner takes it all. Das heißt, dieses Wahlsystem, das wir aus den angelsächsischen Ländern kennen, beispielsweise auch aus Großbritannien, lässt eben kaum dritte Parteien zu. Duverger's Law zitieren da die Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler gerne. Wir haben natürlich innerhalb der Demokraten und der Republikaner unterschiedliche Bewegungen, aber auch das hat Donald Trump jetzt geschafft, die Republikanische Partei sehr zu beherrschen und eben die Partei insgesamt auch sehr viel weiter nach rechts zu rücken.
Das heißt, wenn wir die Befürchtung haben, dass die Demokratie leidet, dann ist das eigentlich auch eine reale Bedrohung. Ich meine, Trump ist im Moment in den Vorwahlen auf Siegeszug. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass es dann am Ende auch Biden versus Trump wird?
Ich halte das für, es wird Biden versus Trump werden. Die einzige Gegenkandidatin, die es ja noch im republikanischen Lager gibt, ist Nikki Haley, die jetzt aber Iowa verloren hat, die jetzt auch ihren eigenen früheren Staat South Carolina verloren hat, in dem sie ja mal Governorin war. Meiner Ansicht nach wird es wird es auf jeden Fall Biden versus Trump werden. Und ich schaue dem Wahlkampf ehrlich gesagt mit großer Sorge entgegen, weil Biden, ich meine, die sind jetzt altersmäßig nicht wahnsinnig weit auseinander, aber Biden wirkt sehr viel gebrechlicher. Ihm werden auch seine, in Anführungsstrichen, Fehler in der Öffentlichkeit, also wenn ihm mal ein Wort nicht einfällt, wenn er sich verhaspelt, wenn er ins Stocken gerät, wenn er mal eine Treppe hochfällt, werden ihm sehr viel krasser ausgelegt als Donald Trump. Trump kommt medial, sehr viel energetischer rüber. Also Donald Trump kann eine sehr viel feurigere, energiereichere Rede auf dem Podium halten, als Biden das kann. Ja, und mir graut schon vor den Bildern im Wahlkampf im Sommer, wenn Biden irgendwie stolpert auf einem Podium, aus irgendeinem Auto mal rausfällt oder so, oder über irgendeinen Schnürsenkel stolpert. All das wird passieren. Ja, und dann werden diese Headlines kommen: Is he still fit for the presidency? Can he do it? Ne? Und er hat halt mit Kamala Harris eine wenig präsente Vizepräsidentin. Sie versucht sich jetzt gerade so ein bisschen zu positionieren und zu sagen, I'm fit for the job, aber das kommt hier nicht sonderlich gut an. Und dann passiert gerade noch etwas, was Biden wahnsinnig wichtige Stimmen kosten wird. Seine Positionierung zu Israel und Gaza ist eine, die in der jungen Wählerschaft nicht gut ankommt. Ja, die jungen Wählerinnen und Wähler hier in Amerika möchten eine klarere Haltung gegen Israel. Und das macht Biden noch nicht. Diese Wählerinnen und Wähler werden jetzt deswegen nicht Trump wählen, aber sie werden deswegen vielleicht nicht zur Wahl gehen. Und es kann durchaus eng werden.
Ich hatte eben die Konsequenzen auch für die Demokratie angesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch Bündnispartner und eben den Blick über den großen Teich. Wenn man zurückschaut, dann wissen wir schon, dass das transatlantische Verhältnis durchaus Risse bekommen hat in der Ära Trump. Biden, so schreiben es jetzt deutsche Medien ein ums andere Mal, hat da eine ganze Menge ja an Vertrauen wiederherstellen können. Die Wirtschaftswoche hat zum Beispiel im Februar getitelt, was das Weiße Haus wirklich über Scholz denkt. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind derzeit so gut wie lange nicht mehr. Biden und Scholz können offensichtlich gut miteinander. Oder auch das Rundfunknetzwerk Deutschland titelt die neue Nähe zwischen den USA und Deutschland. Also das heißt, in der letzten Ära Biden oder in der aktuellen Ära Biden scheint da ja doch einiges auch an Vertrauen zurückgewonnen worden zu sein. Wie gefährlich ist es jetzt, wenn in einem Wahlkampf ja die Möglichkeit, dass Trump 2.0 dann ab dem nächsten Jahr im Amt ist, auf die Amerikaner, aber vor allem auch auf die transatlantischen Beziehungen, auf die Bündnispartner zukommt?
Ja, ich meine, das ist hochgefährlich. Wir haben ja auch beim letzten Scholz-Besuch in Washington gesehen, dass das Umfeld von Olaf Scholz schon mal erste Fühler in Richtung konservative, also republikanische Thinktanks und so weiter ausstreckt, einfach um auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen, auf das man zurückgreift, sollte Trump Präsident werden, wieder Präsident werden. Es wäre für Europa eine Katastrophe. Vor allem, wenn man jetzt auch auf den Krieg in Europa schaut, auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Trump hat ja schon mehrfach gesagt, er würde die Unterstützung, die amerikanische Unterstützung zurückziehen. Er hat ja auch gesagt, dass er europäische Länder, die oder NATO-Länder, die angegriffen werden sollten, nicht verteidigen würden, sollten sie ihre finanzielle Unterstützung nicht hinreichend geleistet haben. Ob es dann tatsächlich so weit kommt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Trump sagt ja auch viel und sagt am nächsten Tag, I've never said that. Aber das sind sehr beunruhigende Aussagen. Und wir müssten uns, also Europa müsste sich nicht nur mittelfristig, sondern kurzfristig komplett neu aufstellen und nicht auf die Unterstützung der USA zählen können.
Vielleicht können wir den Blick nochmal umkehren. Also wie blicken eigentlich die USA auf die Europäische Union und dann letztlich auch auf Deutschland? Ich habe mal ein paar Umfragen mir angeschaut und Da ist der Blick von außen, aber eben jetzt nicht der US-amerikanische, sondern das bezieht sich jetzt auf viele Länder, wo diese Umfrage dann durchgeführt worden ist. Das, was man mit Deutschland verbindet, ist vor allem ein Land mit einer starken Wirtschaft, ein Mitgliedstaat, ein verlässlicher Mitgliedstaat der Europäischen Union, ein Standort, wo Wissenschaft und Technologie fortschrittlich vorangebracht wird. Aber vor allem dann eben als viertes auch schon ein Land, das für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie steht. Das sind ja erstmal alles sehr, sehr positive Zuschreibungen. Jetzt haben wir eben von der politischen Polarisierung kurz gesprochen in den USA. Wie ist das, wenn man den Blick jetzt aus den USA auf Europa oder dann auch auf Deutschland richtet, bleibt davon irgendwas übrig oder kann man das so gar nicht sagen? Wäre das so, wie wenn man sagen würde, die Europäer denken über die Vereinigten Staaten. Das ist ja auch eine im Grunde genommen völlig fehlgeleitete Annahme, dass man dazu pauschal, also dass man sozusagen über eine pauschale Aussage irgendwas dann bewirken kann.
Ja, nein, also der Blick, so nehme ich das schon hier auch wahr, dass der Blick auf Deutschland eigentlich ein sehr positiver ist. Und ich meine, ich bin jetzt seit Mitte Dezember hier und ich meine, den Blick, den wir jetzt auf die Ampelregierung haben, ist ja auch einer, dass es unglaublich zäh ist, dass wenig vorankommt, dass man die großen Schritte nicht machen kann, die großen Veränderungen nicht auf den Weg bringt, dass der Kompromiss in dieser Dreierkonstellation ja kaum herzustellen ist und wenn er hergestellt wird, dann kaum haltbar ist, ja. Und ich war jetzt schon auf zwei Veranstaltungen hier in Los Angeles, wo es darum geht, wie muss sich die USA irgendwie zukunftsfähig aufstellen? Und dann war immer die Antwort, you have to get a parliamentary system. Es muss ein parlamentarisches System hier. Und in beiden Fällen war es so, Vorbild ist hier Deutschland. Deutschland hat es extrem gut hingekriegt, hat sich extrem gut in Europa aufgestellt, wird auch so als the leading country in Europe gesehen. Die Bilder der Demonstrationen jetzt in den letzten Wochen kommen hier auch extrem gut an. Und da sagen mir aber auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner, und es erschüttert mich dann auch immer, sie sagen, wir wüssten gar nicht, was hier noch passieren sollte, damit die Leute so gegen Trump auf die Straße gehen. Also man hat sich auch so ein bisschen man hat so ein ganz distanziertes Verhältnis zum System. Ja, man hat sich so ein bisschen mit dem abgefunden, was da eventuell auf einen zukommen, könnte.
Die Zeit ist leider schon längst wieder rum. Ich glaube, dieser Podcast war keinesfalls das Ende, sondern oder wir sind jetzt nicht am Ende, sondern es war vielmehr der Auftakt, der Start eigentlich einer Reihe, die sich dringend auch mit dem Blick in die USA und auf diesen Präsidentschaftswahlkampf beschäftigen muss. Das waren auf jeden Fall super spannende Einblicke. Wir sind mitten im Vorwahlkampf oder ihr seid drüben mitten im Vorwahlkampf und am 5. November wird dann gewählt. Da ist dann die, ja, Stunde der Demokratie. Wir werden sehen, was rauskommt. Und bis dahin gibt es noch einiges zu besprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, liebe Professor Andrea Römmene.
Vielen Dank, Julia.